ARD.
Hallihallo, ihr seid wieder bei Hamburg heute. Hier erfahrt ihr, was so Wichtiges los war in unserer Stadt. Mein Name ist Tanja Richter und braucht ihr zufällig noch eine besondere Geschenkidee und habt ein bisschen Geld übrig? Wie wär's denn da mit einem Stückchen Millerntor-Stadion? Ist kein Quatsch, ist bald möglich. Der FC St. Pauli gründet nämlich eine Genossenschaft und verkauft dann Anteile. Wie teuer die sind und ab wann es die gibt, das hört ihr. Vorher sprechen wir aber noch über den Extremwetterkongress, der seit heute in der Hafencity läuft. Da ging's nicht nur um die sich schneller erwärmende Erde, sondern auch um unsere Gesundheit.
Ein Dachdecker ging morgens gesund aus dem Haus, geht aufs Dach, kriegt pralle Sonne ab, ihm wird schwindelig, er kommt die Leiter runter, kommt auf die Intensivstation und ist am Abend tot.
Na, so drastisch hat es der bekannte Arzt Eckart von Hirschhausen heute beschrieben. Und deshalb sprechen wir gleich über die Folgen des Klimawandels und wie wir uns anpassen sollten. Das und mehr sind die Themen an diesem 25. September. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Also wenn ich allein an diesen Sommer denke, Temperaturen am Mittelmeer bei um die 40 Grad, Waldbrände, Hochwasserkatastrophen oder hier bei uns in Hamburg ja auch Sturmfluten schon im August. Ja, da hat man natürlich schon geahnt, dass Wetterextreme zunehmen und das bestätigt jetzt auch ein Faktenpapier des Deutschen Wetterdienstes. Ja, die Erde erwärmt sich beunruhigend schnell. Dieses Papier ist heute zum Auftakt des 14. Extremwetterkongresses hier in der Hafencity-Universität vorgestellt worden. Und meine Kollegin Anja Grigoleit, die war heute auch schon dort. Anja, Fachleute wie unser ARD-Wetterexperte Sven Plöger, die sind ja zum 14. Mal bei diesem Kongress. Sind die nicht langsam total frustriert?
Ja, könnte man denken angesichts der Zahlen. Ne? Aber es geht doch insgesamt so eine große Zuversicht von diesen Experten aus, dass wir das doch irgendwie mit der Anpassung alles noch schaffen könnten. Aber dazu muss sich, so Sven Plöger, auch in den Köpfen etwas ändern.
So einen Satz haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, aber Deutschland emittiert doch nur 2% von allem auf der Welt. Und das ist doch so wenig. So können wir alleine die Welt nicht retten. Jetzt müssen erstmal die anderen ran. Das ist der kognitiv schützendste Satz, den man machen kann. Weil man muss nie sagen, man glaubt nicht an das Thema Klimawandel. Sondern man kann sagen, ja, das Problem habe ich erkannt, aber ich kann nichts machen. Und weil ich nichts machen kann, muss ich mich zunächst zurücklehnen.
Das ist menschlich nachvollziehbar, aber eben verkehrt, wenn man das mit diesen 2% nämlich mal hochrechnet und zum Beispiel mit China vergleicht, was wir ja immer gerne tun. Die haben 17 Mal mehr Einwohner. Und wenn man das sozusagen hochrechnet, dann hat China einen etwas niedrigeren CO2-Ausstoß als wir selber. Also sich ehrlich machen ist das eine und wir brauchen einfach mehr Wissen, zum Beispiel auch mehr Klimawissen in den Schulen. Das ist das andere für Sven Plöger.
Fachleute weltweit, die sagen ja, der Klimawandel ist die größte Gefahr für unsere Gesundheit. Welche Folgen hat er denn für uns?
Ja, Eckart von Hirschhausen, Arzt und Wissenschaftsjournalist, war zum ersten Mal beim Wetterkongress und der hat das so erläutert.
Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit Pflanzen zum Essen, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Jeden Tag sehen wir in den Nachrichten, alle 5 Grundlagen sind akut in Gefahr. Nichts davon wird von alleine besser und deswegen bin ich hier, um zu zeigen, Extremwetter, Artensterben und menschliche Gesundheit sind ganz, ganz eng verwoben.
Und das betrifft eben nicht nur die alten, gebrechlichen Menschen, sondern auch die Jungen. Und Hirschhausen hatte hierfür ein ganz drastisches Beispiel.
Ein Dachdecker ging morgens gesund aus dem Haus, geht aufs Dach, kriegt pralle Sonne ab, die schwarze Dachpappe macht ihr Übriges, ihm wird schwindelig, er kommt die Leiter runter, kommt mit dem Krankenwagen auf die Intensivstation und ist am Abend tot.
Ja, und es gibt eben nicht nur Hitze und den Feinstaub, sondern bei ganz vielen gibt es auch die Klimaangst so sehr, dass es psychische Krankheit eben ist.
Aber das heißt dann auch, wir müssen uns dann dem Klima anpassen. Wie denn genau?
Ja, gute Frage. Eckart von Hirschhausen zählt da gleich mehreres auf.
Wir brauchen Nature-Based Solutions, wir brauchen Bäume in der Innenstadt, wir brauchen Schwammstädte, wo das Wasser versickern und wieder verdunsten kann. Wir brauchen Wind, der durch die Städte durchgeht und wir brauchen auch einen Schutz der vulnerablen Gruppen.
Und ganz so zuversichtlich, dass so etwas ohne richtig gute, auch gesetzliche Regelungen funktioniert, das glaubt Hirschhausen nicht.
Nichts davon wird von alleine besser und sorry to say, nichts davon regelt irgendeinen Markt, solange eine Tonne CO2 75 Euro kostet und der Schaden über 1000 Euro beträgt. Und ich bin ja sehr dafür, dass es marktwirtschaftliche Instrumente gibt, aber die wir haben, funktionieren null.
Also es werden spannende Diskussionen in den nächsten Tagen beim Extremwetterkongress. Mal gucken, was am Ende bei rauskommt.
Absolut. Dankeschön, Anja. Na, habt ihr Interesse dran, das Millerntor-Stadion zu kaufen? Könnt ihr, ist kein Scherz. Der FC St. Pauli gründet nämlich als erster Fußballprofiverein eine Genossenschaft. Und die verkauft dann Anteile für 750 Euro plus eine Gebühr von 100. Die kommt noch oben drauf. Und deshalb ist jetzt unser St. Pauli-Reporter Jörg Naroska bei mir. Jörg, was soll denn das Ganze? Warum macht der FC St. Pauli das?
Ja, ein bisschen platt ausgedrückt kann man sagen, St. Pauli braucht Geld. Im Fußball werden Millionensummen umgesetzt, aber andere Vereine, die haben viel mehr Geld. Und der FC St. Pauli, der hat vor allem hohe Belastungen, die ihn drücken. Noch Kredite aus der Corona-Zeit, als keine Zuschauer ins Stadion durften, aber auch immer noch Kredite für den Stadionneubau. Das Stadion ist zwar schon seit fast 10 Jahren fertig, aber da sind immer noch 15 Millionen Darlehen offen, die an Banken zurückgezahlt werden müssen, plus Zinsen. Und der FC St. Pauli hofft über diese Genossenschaft Geld einzunehmen, mit dem man das dann ein bisschen freundlicher gestalten kann finanziell. Und er möchte außerdem auch noch ein Zeichen setzen. Andere Vereine, die haben Investoren, die gliedern ihre Profiabteilung aus oder die vermieten ihren Stadionnamen. All das will der FC St. Pauli nicht. Und da ist er dann auf die Idee gekommen, als Verein zu sagen, na dann gründen wir doch eine Genossenschaft. Da können unsere Fans, unsere Mitglieder alle Anteile kaufen, können da Mitglieder werden. Alle haben da eine Stimme, egal wie viele Anteile sie besitzen. Also das ist ein demokratisches System, das ist Mitbestimmung, das ist genau das, was zu uns passt.
Mit wie viel Geld rechnet der Verein denn?
Das hängt natürlich davon ab, wie viele Anteile diese Genossenschaft tatsächlich verkaufen kann. Der Reiz ist natürlich, dass man Besitzer, Mitbesitzer des Millerntor-Stadions werden kann. Denn mit dem Geld, was durch diesen Anteilsverkauf reinkommt, wird die Genossenschaft Teile, Mehrheitsanteile des Stadions übernehmen. Das heißt, wer einen Genossenschaftsanteil hat, der ist dann am Ende auch Mitbesitzer des Millerntor-Stadions. Für Fans eine Riesensache. Emotionale Rendite heißt es da. Aber natürlich soll das auch Geld bringen für den Verein. Und 20.000 bis 30.000 Menschen ist die Kalkulation, könnten solche Anteile kaufen, ein oder mehrere. Am Ende reden wir da über eine Gesamtsumme von 25 bis 30 Millionen Euro. Wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Du sagst, die Käuferinnen und Käufer haben eine emotionale Rendite, ist das das Einzige?
Nein, das ist nicht das Einzige. Es soll hier nicht um einen Almosen gehen oder um Mäzenatentum. Also die Fans, die Vereinsmitglieder, die am Ende solche Anteile kaufen, die verschenken das Geld nicht, sondern die sollen zusätzlich zu dieser emotionalen Rendite auch ein bisschen was zurückbekommen. Es soll also tatsächlich eine Rendite auch von dieser Genossenschaft erwirtschaftet werden, so dass es Zinszahlungen gibt für die Anteilseigner. Momentan wird da kalkuliert so ungefähr mit 2%. Das ist nicht besonders viel, aber es soll auch keine Geldanlage sein, die man macht, weil man Geld verdienen will damit, sondern es ist einfach, ja, der Verein sagt so ähnlich wie eine Staatsanleihe. Es ist relativ stabil, es ist relativ sicher. Dafür sind die Zinsen, der Ertrag am Ende eben nicht so hoch. Aber St. Pauli hat dann eben noch die emotionale Rendite dazu und diese 2%. Ich glaube das schon, dass das für viele sehr attraktiv sein wird.
Wenn ich Anteile habe, habe ich dann auch einen Platz im Stadion sicher?
Das leider nicht, da muss man trotzdem noch eine Karte kaufen.
Okay, wann geht das Ganze denn los?
Das soll im Oktober losgehen. St. Pauli hat da viele Jahre an diesem Modell dran rumgebastelt. Dann gab es steuerliche Gründe, die das alles verzögert haben, weil man nicht wusste, ob man Stadionanteile überhaupt so ohne weiteres rausgeben kann, quasi an andere Besitzer. Das ist ja quasi wie ein Verkauf, ohne dass das Finanzamt dann auch was davon abhaben möchte. Inzwischen ist das alles geklärt. Und Mitte Oktober, da klingelt es bei einigen St. Pauli-Fans, 19.10. ist das Stichwort, das Datum angelehnt an das Gründungsjahr 1910. Das wäre der Wunsch des FC St. Pauli, da loszulegen. Ob das wirklich bis dahin schon klappt, das ist noch ein bisschen offen. Aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr im Herbst, heißt es, bei St. Pauli geht's los.
Okay, also ab Oktober könnt ihr euch also ein Stückchen Millerntor gönnen für 850 Euro das Stück. Dankeschön, ja. Wo wir gerade beim Fußball sind, wegen des Ukraine-Kriegs trägt Dynamo Kiew seine Europa-League-Partie gegen Lazio Rom heute Abend im Volksparkstadion aus. Und gestern Abend ist der Polizei auf dem Rathausmarkt eine dunkel gekleidete Gruppe aufgefallen. Die Männer wollten dann wegrennen, die Polizei hat sie gestoppt und kontrolliert. Und es stellte sich dann raus, dass es sich um italienische Hooligans handelte. Und sie hatten dann dabei, schnallt euch an, 5 Messer, 6 Fleischklopfer, 2 Holzlatten, eine Keule, eine Rohrzange und einen Spieß. Das hat die Polizei heute mitgeteilt. Ja, die 60 Männer, die hat sie dann erstmal bis heute Morgen in Gewahrsam genommen und heute Abend dürfen sie weder zum Spiel ins Stadion noch in die Nähe des Stadions kommen. Ja, was war das denn heute Mittag für eine mega Überraschungsmeldung aus Berlin? Bei den Grünen tritt der Bundesvorstand zurück, also Ricarda Lang und Omid Nuripur. Sie ziehen damit die Konsequenzen aus den Wahlergebnissen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, ja, und auch aus der Europawahl. Oliver Wuttke, du warst ja eben im Hamburger Rathaus. Was sagen denn die Hamburger Grünen zu dieser Meldung?
Tja, erstmal war ich in der Landesgeschäftsstelle und da war tatsächlich, die sind wirklich kalt erwischt worden heute von dieser Nachricht. Das war nichts, was sich lange angebahnt hat. Da war so zwischen Überraschung und Schockstarre eine Menge dabei und die Spitzenkandidatin oder Bürgermeisterkandidatin hier in Hamburg, Katharina Fegebank, die ja bei der Bürgerschaftswahl Nummer 1 werden will, die hat folgendermaßen reagiert.
Ja, ich habe absoluten Respekt vor der Entscheidung des Bundesvorstands, ganz besonders vor der Entscheidung von Omid Nuripur und Ricarda Lang, die hier Verantwortung übernehmen für die Gesamtentwicklung unserer Partei, ohne dass ihnen persönlich Fehler anzulasten sind. Und das ist wirklich ein sehr respektabler Schritt. Und ehrlicherweise bewundere ich sie auch ein bisschen dafür, dass sie diesen Weg jetzt gehen.
Das war tatsächlich unisono zu hören. Alle waren der Meinung, man kann den beiden gar nicht wirklich etwas vorwerfen. Die haben nicht wirklich den großen Fehler gemacht. Sehr viel mit der schlechten Stimmung für die Grünen hat mit der Situation der Ampelkoalition zu tun. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie geht das weiter mit einer neuen Parteiführung? Das zeichnet sich noch nicht so ganz klar ab. Die meisten Grünen hier in Hamburg sagen, wie ich höre, weitermachen in diesem Bündnis eben bis zur Bundestagswahl, aber ob das wirklich hält, muss man mal sehen. Und noch etwas kommt dazu. Die beiden bisherigen Co-Parteichefs, Nuripur und Lang, die haben als Doppelspitze gut funktioniert und eben auch dafür gesorgt, dass die Kommunikation innerhalb der Partei gut funktioniert. Ob das die Nachfolger auch gut hinkriegen, das ist eben die große Frage und die werden wir erst im November beim Parteitag, bei der Bundesversammlung der Grünen klären können, wenn dann feststeht, wer es wird.
Die nächste Wahl hier bei uns in Deutschland, die ist ja hier bei uns in Hamburg, die Bürgerschaftswahl im März. Ist das jetzt Gegenwind oder Rückenwind für die Hamburger Grünen?
Ja, die zeigen sich zumindest erstmal optimistisch. Der Co-Parteichef hier in Hamburg, Leon Alam, der sagt, wir kommen ja von relativ guten Ergebnissen. Das stimmt auch. Die Grünen haben zuletzt bei der Europa- und der Bezirkswahl zwar deutlich an Prozenten verloren, sind aber noch relativ stark in Hamburg, fast gleich auch mit der SPD oder zum Teil sogar drüber in manchen Bezirken. Und deshalb sagt Leon Alam,
natürlich hoffen wir oder sind wir zuversichtlich, dass eine neue Aufstellung auf Bundesebene auch die Möglichkeit schaffen wird, zusätzlich stärkeren Rückenwind von der Bundesebene für die kommenden Bürgerschaftswahlen zu bekommen.
Heißt, es könnte am Ende sogar positiv sein für den Wahlkampf hier in Hamburg, wenn denn die Bundestagswahl nicht früher stattfindet, weiß man eben alles noch nicht genau.
Ja, und wir müssen ja auch noch mal zur Hamburger FDP gucken. Die FDP hat ja bundesweit jetzt bei den letzten Wahlen auch schlecht abgeschnitten. Und hier bei uns in Hamburg, da verliert die FDP jetzt noch mehr Mitglieder, und zwar an die CDU. Was ist denn da los?
Ja, den ersten Stein hat sozusagen Anna von Treuenfels ins Wasser geworfen. Das war die einzige FDP-Abgeordnete in der Bürgerschaft. Die hat ein Direktmandat gewonnen und ist deshalb, obwohl die Partei die 5%-Hürde nicht geschafft hat, im Rathaus gewesen. Die ist schon zur CDU gewechselt, ist da jetzt auf Listenplatz 2 für die kommende Bürgerschaftswahl. Und jetzt sind noch ein paar andere prominente Namen rübergewechselt aus dem FDP-Landesvorstand. Wiebke Köhler und Klaus Krumrei, also parteiintern bei den Liberalen relativ prominente Namen. Und auch der frühere Landesvorsitzende der jungen Liberalen, Nils Kloben, ist bei der CDU gewechselt. Das heißt, da formiert sich sowas wie ein starkes bürgerliches Lager gegen Rot-Grün. Das ist jedenfalls das erklärte Ziel von CDU-Chef Dennis Thering. Und die FDP in Hamburg, die wird es mit denen, die da geblieben sind, vermutlich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr schwer haben bei der kommenden Bürgerschaftswahl.
Dankeschön, Oliver. Und das war der Tag hier bei uns in Hamburg. War ja eine ganze Menge los heute. Ich mache jetzt Feierabend und radel zu meinem Yogakurs. Freue ich mich schon drauf. Macht ihr es euch auch schön heute Abend. Und ja, wir hören uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.